Mach so, dass du mich ordentlich hörst, sonst ist ja blöd, wenn du mich nicht richtig verstehen kannst.
Ja, vielleicht will ich dich gar nicht hören. Weiß man's?
Bist so ein Schuft.
Warte, jetzt besser? Sag mal was.
Hallo, hallo, hallo David.
Hallo David.
Ja, also, ich höre dich, aber du solltest dich jetzt nicht mehr hören.
Ich muss noch meine Tabletten nehmen.
Ja, ist immer so die Frage, ne? Liegt es daran, dass du noch keine genommen hast oder liegt es daran, dass du welche nimmst?
Ja, es ist immer nur so ein ganz kurzes Zeitfenster, wo wir dann aufnehmen können eigentlich, ne?
Mhm.
Ja.
Mhm.
On point bin ich irgendwie immer nur so für diese eine halbe Stunde, ne? Wenn das dann gerade anfängt zu wirken. Wenn dann der Wahnsinn und Realität wieder eins werden, in diesem ganz kurzen Moment.
Um Gottes Willen.
So, wollen wir anfangen?
Ja, besser ist.
Okay. So, 3, 2, 1.
Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nischt.
Hallo alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kommt herein in unsere virtuelle Hertha-Kneipe des Wahnsinns. Setzt euch hin, schnappt euch ein Bierchen und lauscht dem Irrsinn. Hier erlebt ihr alles. Menschen, Tiere, Sensationen, aber vor allem viel Meinung und ganz wenig Ahnung. Heute 64. Folge. David, was trinkst du?
Ich trinke 13,5% Extra-Inhalt Becks für 79 Cent von Penny.
Lecker!
Also mehr Inhalt für weniger Geld, für die Leute, die das nicht kennen. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal Becks im Stadion vermissen würde.
Ich trinke heute schwarzen Tee und ein schönes Wasser dazu, weil ich gerade erst von der Arbeit gekommen bin. Ich kann jetzt noch nichts trinken. Aber ich genieße es virtuell mit dir, das Bierchen.
Ich habe tatsächlich auch noch ein Jubiläumstannenzäpfle im Pappkarton. Aber das ist jetzt nichts, um sich hier beim Podcast zu besaufen. Das sollte man dann schon genießen.
An einem ganz speziell, zu einem ganz speziellen Moment wirst du das dann köpfen wahrscheinlich, ne? Wenn das noch schön im edlen Design Sammler Pappschuber steht.
Ja, ist ja auch irgendeine besondere Flasche.
Ach so. Okay, okay, okay. Hast du da aus Karlsruhe mitgekriegt oder wie?
Ja. Moment, ich habe Auftrag. Ich habe das von Jasmin bekommen. Die hat das wiederum von Knut bekommen. Schöne Grüße.
Ja, doppelte Grüße.
Ja, mehr Nettes werde ich nicht über Jasmin sagen. Kann ich nicht.
Und das, obwohl die da im Stadion extra zu ihren Ehren offenbar, oder sagen wir so, sie hat sich auf die, ich muss auch mal anfangen. Ich glaube, Jasminchen ist eine russische Hackerin, wenn ich mir das so angucke. Hast du das gesehen?
Jasminchen.
Hast du das gesehen? Hast du das gesehen?
Nein.
Nee. Auf der Anzeigetafel im Wildpark ist immer ihr Anfangsbuchstabe ganz groß.
Jasminchen.
Das ist unfassbar. Naja, so. Mhm. Wollen wir gleich über Karlsruhe sprechen oder willst du erst noch ein paar News mit mir durchkauen? Du willst ja gleich sicherlich noch viel einiges erzählen aus Karlsruhe.
Ach, so viel gab es da gar nicht zu. Erstmal muss ich mich entschuldigen bei Felix. Ich habe deine Kontaktdaten bekommen, aber ich war noch angeschlagen und Fernbeziehung und so und ich hab das einfach komplett vergessen.
Du Schuft, ich kenne ihn nicht anders.
Ich weiß, du wolltest dich auf ein Bierchen mit mir treffen. Ich hab's komplett vergessen. Im Prinzip war ich auch nur mit meiner Freundin. Wir haben auch nicht mit anderen Leuten groß geredet. Wir waren einfach nur zu zweit und dann, wir waren auch froh, dass wir nur zu zweit waren. Also tut mir leid, das war nicht mit Absicht.
Für den Dschungel wärst du jedenfalls nix, David. Aber gut, dazu später mehr.
Wir reden nicht über Gil Oferim, danke.
Auf jeden Fall reden wir heute über den, aber das später. So, pass auf, wir machen schnell die Pan-News, so viele sind es ja nicht. Augustin Rogel wechselt jetzt tatsächlich ein halbes Jahr oder eine halbe Saison, bevor sein Vertrag sowieso aufhört oder endet, wechselt er jetzt tatsächlich nach Uruguay. Habe ich das richtig vernommen?
Argentinien oder nicht?
Ist er nicht zu seinem Ausbildungsclub zurück?
Ich hab's ganz ehrlich nicht verfolgt. Das war mein letzter Stand.
Okay, es gab irgendwie auf jeden Fall gestern so eine Posse irgendwie darum, dass sein aufnehmender Verein die Einigung schon verkündet hat, obwohl noch gar nichts unterschrieben ist und jetzt eigentlich keiner so genau weiß, ob das nicht vielleicht eine Ente ist, ne? Die haben auch schon ein Video gepostet.
Ja, dann fehlt noch wahrscheinlich die Unterschrift. Das ist ja immer so.
Ja. Naja, jedenfalls soll er angeblich für 300.000, sein Vertrag wurde bei uns aufgelöst, so ist es. Mhm. Und wir sparen jetzt angeblich 300.000 bis Ende des Jahres.
Ja, das finde ich gut. Volle Zustimmung.
Genau, jetzt ist es ja so, dass ganz viele natürlich sofort hoffen, dass jetzt vielleicht noch irgendwas geht. Obwohl ja Leite, glaube ich, auf der PK ja gesagt hat, es soll keinen Neuzugang mehr geben in der Winterpause. Also sie haben jetzt nichts geplant. Aber viele Leute hoffen natürlich jetzt, ne? Jetzt wo Justin Rogel weg ist. Ich weiß, dass er kein Franzose ist, ist mir aber egal, ich spreche ihn gerne so aus. Jetzt, wo er weg ist, könnte ja vielleicht noch mal was gehen, oder was denkst du?
Ja, Leitl hatte ja auch gesagt, nur wenn was passiert, würden wir noch was machen.
Ja.
Oder andersrum, damit wir was machen könnten, müssten erst irgendwie Bewegungen im Kader sein. Es gab ja so ein Gerücht, dass Demme in die Serie B wechseln soll.
Ja.
Spezia oder sowas?
So La Spezia, da ist auch die Meeresluft da schön irgendwie, weißt du, mit der Salz, der frischen Salzluft, die ihm dann um seine lockigen Haare wehen könnte. Da hat er sicherlich auch nicht so ständig diese Schwindelanfälle, die er bei uns irgendwie immer hat. Vielleicht hat er da Lust zu spielen.
Also du, wenn er da hin möchte, ich werde ihm keine Steine hin.
Ich denke auch.
Also ich war ja, wir waren ja hier noch nie die größten Fans, ne? Muss man jetzt sagen. Mhm. Ja, nee. Es ist halt jetzt gerade dumm, dass Eichhorn und Jensen beide verletzt sind, aber Sessa war offensiv gar nicht so beschissen, wie ich gedacht habe.
Nee, da hast du recht, da kommen wir auch später noch zu. Lass uns schnell den Demme noch zumachen, den Fußballgott aus Neapel, hoffentlich bald der Fußballgott aus La Spezia oder in La Spezia, wie man das jetzt grammatikalisch richtig formuliert, ist mir egal. Diego Demme, ich musste am Wochenende tatsächlich aber nochmal an ihn denken, weil am Freitag war ja noch hier dieses Hamburg-Derby und da gab es einen Spieler auf Seiten von St. Pauli, Ricky Jade Jones. Jetzt rate mal, wie viel Karma der in der Top-Speed-Bewertung schneller ist als Demme.
11,74.
Ja, fast. 10. Der ist 10 km/h schnell. Der läuft also in der Spitze 36,1 km/h, ne? Also, um es nochmal abzuschließen, Diego Demme, danke für den Einsatz hier. Es war nicht immer Gold, was glänzte. Ich wünsche dir viel Spaß in der Serie B. Und damit bin ich raus bei Demme.
Ja, das ist, danke, tschüss.
Genau. Wenn wir also da, der wird ja sicherlich auch noch einiges an Gehalt denn quasi wieder freimachen. Wie würdest du denn finden, wenn wir jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange geht das Transferfenster noch? Bis Ende des Monats oder noch bis Mitte?
Eigentlich immer bis zum 31., aber weil das ja, 31., hat der ja nur 31 Tage?
Ja, hat er.
Genau, weil das ein Samstag ist, geht's bis
Montag.
Montagabend oder okay. Montagabend 18 Uhr oder sowas, also bis zum 2.
Okay, das heißt, wenn sie es also bis Montagabend 18 Uhr nicht hingekriegt haben, Javairo Dilrosun zu sein, könnte man ihn auch Dienstag nur holen, weil er offenbar sowieso gerade aktuell vereinslos ist, richtig?
Nein, das geht nicht. Das gilt nur nach der Sommerpause. Wenn das Wintertransferfenster zu ist, dann ist es zu. Da kannst du auch keine Vereinslosen mehr verpflichten.
Boah, das ist alles, heißt, man muss sich also jetzt richtig beeilen, ne? Mhm. Würdest du Jaff denn tendenziell zurückholen?
Ja.
Ja, ne?
Punkt.
Ich hoffe doch wirklich inständig. Also bitte, 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 Benny. Du bist doch nicht doof. Du bist ja nicht auf den Kopf gefallen. Wir brauchen doch jemanden für die linke Außenbahn. Bitte, mach es möglich. Also,
dafür haben wir ihn ganz schön oft ziemlich hart kritisiert. Aber ist okay.
Ja, aber er konnte immer zocken. Er konnte ja immer zocken. So, also ich hoffe wirklich inständig, dass bei Hertha irgendwie alle ein Einsehen haben und da einfach mal die Telefonnummer wird ja immer noch die gleiche sein, hoffentlich. Ruft den einfach an und holt den Jungen zurück. Der kann ja jetzt nicht die Welt kosten. Wenn der, die letzten Stationen waren ja alle nicht so golden bei ihm.
Nee, der hat ja zuletzt bei, ich weiß gar nicht, Amerika oder sowas gespielt, also Mexiko.
Also wenn er kein mittelschweres Drogenproblem mit nach Europa zurückgebracht hat, ne, dann würde ich sagen, los, holt den. Weil am Ball kann der ja wirklich was. Kann man ja nicht über jeden sagen bei uns im Kader.
Und ganz ehrlich, notfalls, also gibst ihm halt für ein halbes Jahr einen leistungsbezogenen Vertrag. Genau. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Und wenn es klappt, ist gut.
Genau. Hat ja, so wie man das ja jetzt mit dem Kollegen hier, wie heißt er noch, Duciak, der eingewechselt wurde, ja im Grunde genommen auch gemacht hat. Ne? So ein Modell könnte ich mir doch bei Jaff auch vorstellen. Ich würde mich da sehr freuen. Und ich glaube, dass das eine Lösung sein könnte. Eine günstige. Aber nun gut. So, dann erzähl mir mal, wie es in Karlsruhe war.
Kalt.
Und Eisbein gab es auch nicht. Du hattest wahrscheinlich höchstens kalte Hammelbeine.
Ey, aber du Vogel mit deinem Eisbein in Karlsruhe.
Für euch da draußen, wir haben uns quasi schon per WhatsApp darüber gestritten.
Also wenn ich irgendwo hinfahre, dann esse ich auch die lokalen Spezialitäten. Und dass manche Menschen nicht verstehen, dass das in Berlin halt Eisbein ist und nicht Schnitzel mit Pommes, dann kann ich nichts dafür.
Aber wer fährt denn nach Karlsruhe, um sich da in irgendein gutbürgerliches Restaurant zu setzen, um denn da Cordon Bleu zu essen?
Moment, das war das Wirtshaus. Warte, ich will es nicht falsch sagen, weil ich kann das sehr empfehlen. Das Wirtshaus Wolfsbräu. Wolfbräu, Entschuldigung. Das Wirtshaus Wolfbräu. Und ja, das war selbstgemachtes Cordon Bleu mit selbstgemachten Spätzle und selbstgemachter Bratensauce. Dazu hätte ich kein Penicillin nehmen müssen, selbstgemachtes Bier gegeben.
Und wie bist du auf Cordon Bleu gekommen? Durch die Nähe zur französischen Grenze oder warum?
Weil es auf der Karte stand.
Hättest du auch die, keine Ahnung, die Austern essen können oder die Schnecken.
Gibt es keine Austern.
Froschenkel.
Gibt es da auch nicht. Aber meine Begleitung zum Beispiel hatte Maultasche.
Ja, ist auch was Vernünftiges. Aber Cordon Bleu, wer bestellt sich denn Cordon Bleu im Restaurant? Naja.
Aber Schnitzel?
Ja, auf jeden Fall. So, egal. Lass uns
Cordon Bleu, Schnitzel besser.
Lass uns zurück zum Fußball kommen. Wie hat es dir denn aber ansonsten gefallen in Karlsruhe? Hast du immer noch nicht beantwortet, die Frage.
Ich mag Karlsruhe.
Ja. Wie oft warst du jetzt schon da? 3-4 Mal bestimmt, ne?
Muss jetzt das dritte Mal gewesen sein.
Und Stimmung war? Wie war die Stimmung?
Ziemlich gut, also freundschaftlich. Wie es halt so ist, das ist halt die einzige Stadt, wo du halt rumlaufen kannst in Hertha-Klamotten und alle, entweder freuen sie sich oder sie wundern sich, was die ganzen Herthaner hier machen.
Karlsruhe ist ja jetzt eigentlich, gut, die Fläche ist, glaube ich, ein bisschen größer, als die City an sich so ausmacht, glaube ich, ne? Weil die haben ja historisch gesehen relativ viele so Parkanlagen da auch. Aber eigentlich gibt es, wie viele Einwohner hat Karlsruhe? So viele sind es ja nicht. Die müssten doch eigentlich alle wissen, wenn Hertha kommt. Wenn die besten Freunde, die sie haben, dazu Besuch kommen.
Am Abend vorher waren wir beim Griechen und die waren sehr, die haben uns alle gefragt, ja, wie habt ihr gespielt? Morgen. Ja, gegen wen spielt ihr denn? In Karlsruhe. Ja, wo kommt ihr denn her? Ja, aus Berlin. Ach so.
Okay, die wussten
war
gar nichts
aber, davon. Nein. War aber ein sehr guter Grieche, muss man dazu sagen. Wo du gerade sagst, das ist gar nicht so groß, das Stadion liegt tatsächlich offiziell außerhalb Karlsruhes. Ne?
Ehrlich? Aber man läuft doch quer durch die Parkanlagen dahin. Das weiß ich doch noch. Ich habe doch da schon mal vor der Tür geschlafen im Auto.
Ja, du kommst aber auch am Ortsschild vorbei.
Okay, ist mir damals möglicherweise aufgrund des Zustandes nicht mehr aufgefallen.
Und Karlsruhe hat so, 310.000 ungefähr. Mhm.
Also ausbaufähig, naja gut. Aber ich will mich nicht darüber beömmeln, ist ja, wie gesagt, es sind ja alles liebe Leute, wir sind befreundet, alles schön und gut. Spiel selber?
Nee.
Ging so, wa?
War mal wieder das typische, ja, vorne haben wir Angst aufs Tor zu schießen und machen keinen rein und hinten, war halt so ein netter Klassenausflug, ne, da konzentriert man sich halt nicht so.
Genau. Also geil fand ich, also erstmal kurz die Aufstellung, ne, klar, Ernst war im Tor und dann hatten wir hinten in der Deckung Karbovnik, Dardai, Gechter und Seevolk und davor eben, wie du schon angesprochen hattest, Sessa und Seguin. Sessa, weil sich ja Eichhorn nun verletzt hatte, ne. Vor den beiden Sechsern hatten wir Winkler, Cuisance, Rehse und davor Schuler. Also keine großen Überraschungen. Ansonsten, wie hat denn dir Sessa gefallen? Du sagtest gerade schon, vorne war es ganz okay.
Ja, nach vorne fand ich ihn ganz gut. Nach hinten fand ich ihn absolut meinen Erwartungen entsprechend.
Und die waren ja schon nicht sonderlich hoch, ne? Oder?
Ich glaube, die Erwartungen sind bei niemandem, was Sessa angeht, noch besonders hoch.
Nee, ne? Ich muss aber sagen, dass ich auch ehrlicherweise fand, dass der nach vorne ganz gut gearbeitet hat. Und das war aber auch zeitgleich, glaube ich, schon das große Problem, das wir vor allem in der ersten Halbzeit hatten. Will ich gleich noch ein bisschen ausführen. Aber wie fandst du denn Seevolk? Direkt am Anfang gleich schön, ein paar Sekunden schon gelb?
Oh, Leistungsnachweis. Hört sich so.
Ja, aber was wollte er denn sich selber oder seinem Trainer oder den Fans oder der Mannschaft beweisen?
Ja, der ist doch immer so. Der ist immer angezündet bis zum geht nicht mehr. Entweder es funktioniert halt oder es geht halt schief.
Ja, und da ging es deutlich schief offenbar. Ja, war halt so ein richtiger Bärendienst, ne? Weil irgendwie ist er auch echt nicht so richtig ins Spiel dann anschließend reingekommen. Ich glaube, viele haben es anders gesehen, ne? Die Sachen irgendwie dann, die Szene, die dann in der 7. da irgendwie zum 1-0 für den KSC geführt hat, sagen ja viele irgendwie, er war von Seguin Ball vertändelt oder nicht richtig angelaufen. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass ich den Pass von Seevolk auf Seguin schon richtig, das war so ein typischer Anscheißerball, so, ne? Er sieht, dass der eigentlich zugedeckt ist und passt ihn halt trotzdem an. Und dann auch noch in den Rücken. Klar hätte man sagen können, wenn Seguin da schneller schaltet, kommt er aus der Szene noch raus und muss den Ball nicht verlieren. Aber eigentlich finde ich, du spielst deinen Mitspieler auch nicht im Zentrum denn so undankbar an. Weiß nicht.
Ja, wie gesagt, entweder sein Spiel funktioniert, dann hast du halt ein Riesenspiel, so wie gegen Gelsenkirchen.
Ja.
Oder es funktioniert nicht und dann kommt er auch nicht im richtigen Tritt. Ist so.
Ja. Gut, die Jungs haben dann nach dem 0-1 sich so ein bisschen zusammengerissen. Auf jeden Fall in der 19. kam dann besagter Sessa mit einer Glanzleistung. Hat sich im Grunde genommen auch, so wie es vorher dann genau umgedreht war, die Karlsruher sich bei uns den Ball geschnappt haben, hat sich Sessa dann den Ball von den Karlsruhern geschnappt und dann weitergepasst auf Rehse, der dann seinerseits das 1-1 macht. War eine geile Aktion von Sessa und vor allem fand ich, dass auch der Schuss von Rehse eigentlich ziemlich nice war, oder nicht?
Der war sehr schön. Das war ein wirklich schönes Tor. Ja.
Ja, könnte man jetzt natürlich auch sagen, dass Sessa denn damit eigentlich schon seine Schuldigkeit getan hatte. Aber ein paar Minuten später sieht er wieder ziemlich dämlich aus in der Rückwärtsbewegung, weil er stand halt einfach mal wahnsinnig offensiv. Dann hat er hinten wieder gefehlt und dann gab es 24. Minute, muss eigentlich schon das 2-1 für den KSC fallen. Da haben die irgendwie über ihre rechte Seite, sind die runter und haben dann an den Pfosten geballert. Muss es 2-1 sein. Und später ist dann, ich glaube ein, zwei Minuten später, passiert es tatsächlich nach einer Ecke. Sonntagsschuss von, weiß ich nicht, heißt der Jung, glaube ich, vom KSC. Jo. Sensationelles Tor. Sagte auch, ich glaube, Leitl auf der PK danach, das Ding kannst du nicht verteidigen. Würde ich jetzt nicht 100% mitgehen, kann man, glaube ich, schon verteidigen. Nicht in dem Moment, wo der Junge dann den Schuss schon absetzt, der natürlich unhaltbar dann ist. Aber dass er überhaupt so frei vorm 16er zum Schuss kommt, ne, den Ball überhaupt so annehmen kann, ist natürlich schon, boah, kann man anders sehen als der Trainer. Aber nun gut, sei es drum. Schöner Schuss, sensationelles Tor, muss auf jeden Fall Tor des Monats werden, finde ich. Hast du das im Stadion auch so gesehen?
Ja, sie haben ja sowieso in der Abwehr, wie gesagt, Jeschenke verteilt, links und rechts und oben, unten.
Ja.
Also, das war ein sehr schönes Tor. Es war dann aber auch irgendwann, folgerichtig.
Man hat
es irgendwie erwartet.
Auf jeden Fall. Ich fand die ganze erste Halbzeit, ne, hat mich total an dieses Spiel erinnert. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir da 6-4 verloren haben oder 5-4. Kannst du dich vor 2 Jahren noch an das Spiel in Magdeburg erinnern? 4-6, wo das so hin und her ging, das ganze Spiel über. So sah eigentlich, fand ich, die erste Halbzeit aus. Das ging ja wirklich die ganze Zeit rauf und runter und Szenen hier, Szenen da. Sessa hat später ja tatsächlich auch nochmal so eine Großchance vergeben, als er einen Kopfball abgesetzt hat, ne? Irgendwie, weiß nicht, nach einer halben Stunde. Und dann gab es auch auf der anderen Seite nochmal so ein Ding, wo Seevolk dann plötzlich, als er so ein bisschen irgendwie, sagen wir mal, in die Spur gekommen ist, muss eigentlich dann das 3-1 für den KSC fallen, aber Seevolk schafft es noch irgendwie von hinten den Schützen noch zu irritieren. Da hätte er theoretisch vielleicht sogar schon gelb-rot sehen können, aber Schiri hat einfach das Tor laufen lassen, ne? Oder hat einfach weiterlaufen lassen, naja.
Naja, gelb war das jetzt nicht.
Nee. Vielleicht fällt das Tor, ne, wenn Seevolk den dann nicht irritiert. Ich meine, muss er machen, so, ne, weil ansonsten fällt es definitiv. Ist ja auch richtig so. Aber hat er ja alles richtig gemacht. Nur der Schiri, wenn er ihn eh schon auf dem Kicker hatte, aber nun gut, sei es drum. Wie fand's denn Schula bis dahin eigentlich?
Der war unser bester Innenverteidiger.
Ja, gut. Und nach vorne?
Nee.
Ich fand's halt krass.
Aber nee.
Also seine beiden Großchancen kommen ja später noch, ne? Aber erst bis dahin ist er faktisch einfach nur übers Feld gelatscht. Der hat gar nicht mitgespielt, fand ich. Das war krass. Also vorne in der Offensive, der hat da immer gewartet, hat sich überhaupt nicht angeboten. Das war irgendwie heftig. Ich weiß gar nicht, irgendwann gab es mal eigentlich eine relativ aussichtsreiche Chance. Da ist, glaube ich, Winkler ist nach vorne gelaufen und sucht dann halt eigentlich Schula. Und der läuft halt nicht raus, ne? Also er entscheidet sich für überhaupt keinen Laufweg. Ich meine, entscheide dich wenigstens für rechts oder links. Dann ist es möglicherweise falsch. Aber mach irgendwas. Aber einfach nur stehen bleiben, ist halt die dümmste Idee. Also, weiß ich nicht.
Ja, er hat so ziemlich alles, was er in den letzten Wochen richtig gemacht hat, dann irgendwie falsch gemacht.
Ja.
Da hatten wir wieder den alten Schuler, der halt, ja, ne, Ball ist schon an der Grundlinie und er fängt dann so an der Mittellinie loszutraben.
Ja.
So nach dem Motto.
Ja.
Aber wie gesagt, unser bester Innenverteidiger.
Zu der Verteidigung komme ich gleich noch. Die zweite Halbzeit, ne? Es ging ja dann lustig weiter. Ich fand es ganz gut, dass Leitl offenbar so ein bisschen, was heißt umgestellt hat, aber er hat nochmal eindringlich die Taktik, glaube ich, erklärt. Ich erkläre auch gleich, warum, aber ich will nochmal schnell hier die Großchancen. Ne? Wir hatten ja im Grunde genommen schon die Möglichkeiten, das Ding zuzumachen, ne? Aber Duziak hat irgendwann noch das 2-2 geschossen, war im Übrigen auch sehr geil. Dieser Schuss irgendwie durch die Hosenträger von dem Verteidiger und dann Torwart, glaube ich, überrascht, dass er von da überhaupt schießt. Das war nicht mal richtig hart drauf geschossen, ne? Aber er hat ihn wie so ein Billardprofi einfach in die Ecke gelegt. Das war geil. Schönes Tor. Wie fandst du den?
Ich habe von Anfang an gesagt, ein gesunder Duziak,
ja,
ist egal, wer sonst da spielt, immer Stammspieler, weil er mit der beste Fußballer ist, den überhaupt.
Auf jeden Fall, der hat eine beeindruckende Technik. Das muss man wirklich, wirklich neidlos anerkennen. Das ist schon geil gewesen. Bin mal gespannt, ob der jetzt auch öfter spielen wird. Nochmal Schuler jetzt, ne? Was ich wirklich überhaupt nicht verstehen kann, also wirklich gar nicht, wie man sein Leben lang nichts anderes macht, also wirklich gar nichts anderes macht, als auf ein Tor zu ballern.
Hm.
Wie es sein kann, dass du 200-prozentige vergibst. Also er marschiert faktisch zweimal alleine aufs Tor und trifft nicht. Das hat den Namen Goalgetter, ja, und Stürmer ja nicht mal verdient. Was ist sowas?
Es hat schon seine Gründe, dass wir, ich glaube, die drittschlechteste Offensive der Liga haben.
Ja.
Und tatsächlich Schuler dann mit nur 5 Toren, trotz dieser ganzen Großchancen, die wir jedes Spiel haben, mit nur 5 Toren unser bester Torjäger ist.
Absolut. Hä? Es ist auch schon, ich meine, die Datenlage, weiß nicht, ob die das jetzt hergibt, ne? So die tieferen Statistiken, aber es ist schon ziemlich beeindruckend, dass wir überhaupt so weit oben in der Tabelle sind mit so wenig Toren, die wir einfach geschossen haben. Also wenn ich mir das angucke, allein von den erzielten Toren her, ne? Wir haben jetzt irgendwie 23 geschossen.
Mhm.
Damit bist du quasi noch schlechter als Dresden oder Fürth oder auch Münster. Das heißt, eigentlich müsstest du von den erzielten Toren her, müsstest eigentlich viel weiter unten stehen in der Tabelle. Das ist echt gruselig.
Die einzigen, die schlechter sind, sind Düsseldorf und Braunschweig. Entschuldigung, Nürnberg mittlerweile auch.
Ja.
Oh. Ja. Aber Gelsenkirchen hat nur 24.
Ja.
Das liegt aber auch daran, dass Gelsenkirchen 89,5 Minuten scheiße spielt.
Ja.
Dann ein Konter nach vorne fährt und das 1-0 macht und dann 1-0 gewinnt.
Ja, ja, genau. Und jetzt wahrscheinlich immer 2-0. Genau. Jetzt werden sie wahrscheinlich immer 2-0 gewinnen, weil sie jetzt diesen 180 Jahre alten Dzeko geholt haben.
Ja, also der war billig. Ich sag nur, der war billig.
Ja. Ja, schade, dass wir den nicht auf dem Zettel haben. Keine Ahnung, ob er überhaupt zu uns gekommen wäre, aber sei es drum. Was ich mal ganz grundsätzlich zu dem Spiel sagen will, ne? Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal über einen 16-Jährigen sagen würde, aber was Eichhorn für die Stabilität dieser Truppe in den letzten Wochen geleistet hat, erkennt man wirklich mit diesem Karlsruhe-Spiel. Weil ich will das nicht alleine auf Sessa kaprizieren, aber wenn du siehst, dass Sessa natürlich von seiner ganzen Spielanlage deutlich offensiver ist und seine Sechserrolle ganz anders interpretiert als Eichhorn, ne? Und im Grunde genommen Sego ihn häufig auch echt im Stich gelassen hat, so, ne? Dann siehst du, wie geil Eichhorn strategisch eigentlich schon entwickelt ist mit seinen 16 Jahren. Weil in der ersten Halbzeit war es ja wirklich so, dass wir, warte mal, ich muss so anders aufbauen. Ich fand unsere Deckung hinten, ne, die Innenverteidiger, gerade die beiden Innenverteidiger, die sahen auch deshalb so ein bisschen doof aus in der ersten Halbzeit, weil sie es jetzt mittlerweile einfach gewöhnt sind über die letzten Wochen, über die letzten Spiele, dass sie immer 2 verlässliche Sechser vor sich gehabt haben, wo immer mindestens einer abräumt. Das heißt, die mussten nie wirklich rausrücken. Wenn also der Gegner angerollt ist, ne, konnten die immer schön die Linie hinten sichern und gegen tiefe Bälle hinter die Kette verteidigen, ne, in Zusammenarbeit mit den beiden Außenverteidigern. Mhm. So, jetzt ist es so, dass plötzlich aber nur noch Seguin ganz alleine da vorne irgendwie versucht hat. Und wenn dann aber eben da ein Dreierangriff auf den zurollt, kann er natürlich nicht mehr alleine da alles machen. Das heißt, eigentlich müsste dann entweder ein Innenverteidiger rausrücken und assistieren, frühzeitig attackieren, oder einer der Außenverteidiger kommt mit dazu. Beides ist halt nicht passiert. Und dann sieht das halt so aus, wie es auch sieht, nämlich dass der KSC irgendwie immer in diesem Niemandsland, sag ich mal, zwischen Sechser und unserer Abwehrkette irgendwie immer schön aufs Tor ballern konnte. Hat, glaube ich, Leitl auch gesehen, weil er dann offenbar eine Ansage an den Kollegen Sasser gemacht hat, pass mal auf, zweite Halbzeit, halte dich mal bitte ein bisschen weiter hinten, weil du sollst hier Sechser spielen, du sollst hinten mit das Spiel abfangen, dann bauen wir es möglichst über Seguin wieder auf oder auch mal über dich, aber bitte nicht die ganze Zeit darum stehen, wo eigentlich sonst Cuisance spielen müsste. Und dann lief es ja plötzlich. Ich fand, die zweite Halbzeit war ja strategisch deutlich besser als die erste. Es ging ja nicht die ganze Zeit rauf und runter. Und da haben wir ja dann, gerade auch natürlich mit den bärenstarken Einwechslungen dann hinten raus, ne? Aber waren wir ja drauf und dran, das Ding ja noch komplett zu drehen. Ich meine, wir sind ja zweimal zurückgekommen und hätten ja eigentlich das hinten raus auch 3-2 gewinnen können, wenn Rehse oder Gröning, sagen wir mal, nicht so blutleer vorne agieren. Aber die taktische Umstellung fand ich gut vom Trainer. Der hat das gesehen und Sesser hat sich dann ja auch dran gehalten. Aber sowas musst du halt von Anfang an machen. So. Aber weil, wie gesagt, zweite Halbzeit war ja Hertha, haben wir ja im Grunde genommen so gespielt wie all die Wochen zuvor auch. Oder nicht?
Nein. Also erstmal, Sesser ist sowieso kein Sechser. Mhm. Das ist ein Achter. Ja, der Einzige, bis auf Eichhorn, der das da hinten kann, ist noch Jensen. Die sind jetzt dummerweise beide gleichzeitig verletzt. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich bin eigentlich froh, dass Eichhorn gerade verletzt ist. Weil ich muss jetzt mir nicht alle 3 Minuten von irgendeinem, nee, andersrum, die ganzen Heinis, die dann mit irgendwelchen Exklusiv-News von Sporttransfer-News.Tahiti gelesen haben, dass jetzt Real Madrid 395 Millionen für den bezahlt, halten jetzt endlich mal alle die Fresse.
Ja, das stimmt.
Die halten endlich mal alle die Fresse. Das kam ja alle 3 Minuten.
Ja.
Und der ist jetzt weg und dann steigen wir nie wieder auf und dann können sie die Mannschaft gleich abmelden und dann spielen wir nur noch Kreisklasse und leckt mich am Arsch, ey.
Ja.
So gesehen bin ich jetzt ganz froh, dass der tatsächlich zumindest in der Transferphase noch verletzt ist, weil es einfach mal Ruhe mit dem Schwachsinn.
Ja.
Wie gesagt, der einzige andere, der ist, na gut, Paul Pinguin jetzt rausgenommen, ist halt Jensen. Was der jetzt genau, warum der jetzt nicht endlich mal wiederkommt, Aber ich fand nicht, also ja, sie haben vom System her das, also in der zweiten Hälfte das gespielt, was sie in den letzten Wochen auch gespielt haben, aber nicht auf dem Niveau. War halt nicht.
Ja, ich fand die zweite Halbzeit, klar, gab so ein paar Anlaufschwierigkeiten, gerade so um zwischen 45. und sagen wir 55. Minute noch, aber dann die Umstellung, ich fand schon, dass man das gesehen hat. Irgendwie gerade so die letzten 20 Minuten haben wir schon so gespielt wie die letzten. Also aber wir haben den KSC in seiner Hälfte oder in deren Hälfte auch eingeschnürt, ne? Wir haben ja wieder, wie
ich
du das
zum Beispiel
letzte Woche noch genannt.
Gut.
Ja, ist ja nochmal ein anderes Thema, aber ich fand das, was du die letzten Wochen gesagt hast oder letzte Woche meintest, dass wir Handball spielen, ne? Das fand ich halt tatsächlich wirklich in der zweiten Halbzeit. Also sie haben sich da schon wieder wie der Baron Münchhausen am eigenen Schopfer aus dem Schlamassel gezogen. Ne? Das haben sie schon gut gemacht. Aber da bin ich ja bei dir. Ne? Sesser ist halt kein Sechser. Und die Frage ist, ob du das halt jetzt die nächsten Wochen faken kannst mit dem da hinten oder ob du nicht doch dann vielleicht mal bereit bist. Ich kann mich noch dran erinnern, du hast irgendwie vor ungefähr einem Jahr irgendwann das erste Mal vorgeschlagen, ey, wir haben doch einen Ballhawk. Wir haben doch einen, der nie aufgibt, der immer Gas gibt und so weiter. Ich sage, wir haben ja auch hinten zwei Leute, die eigentlich, sagen wir, von der Athletik, von der Körpergröße brauche ich nicht wieder anzufangen. Ne? Aber so, warum nicht wirklich einfach das mal versuchen, dass du Seevolk einfach mit auf die 6 ziehst und dann lässt du halt Eitschberger, der hat ja ein gutes Spiel gemacht, als er gekommen ist, lässt du den Rechtsverteidiger spielen. Warum denn nicht?
Ja, musste ja nicht mal. Wen hatten wir denn auf der Bank?
Ja, Bobolum zum Beispiel.
Bobolum, Pascal Clemens.
Ja.
Nur mal so.
Ja, bei Clemens bin ich mir natürlich immer nicht so, also der kann das definitiv spielen, da weiß ich immer nicht so, ob der das nicht will oder was da los ist irgendwie, weil er trainiert ja wieder schon länger voll mit, er könnte ja eigentlich spielen, aber da ist, glaube ich, auch diese Vertragssituation immer noch so ein bisschen unklar. Vielleicht ist das auch der Grund, warum der gerade nicht spielt, aber wir haben eigentlich genügend Optionen. Man muss da nicht Kevin Sesser bringen, finde ich auch nicht.
Nein, definitiv nicht. Es gibt keinen Grund, ihn spielen zu lassen.
Ja, also wie nochmal, ne? Ich bin da jetzt nicht komplett auf der Hate-Seite, weil ich fand, der hat sich in der zweiten Halbzeit so ein bisschen mehr an die Vorgabe gehalten, so, ne? Aber so richtig geil ist es halt nicht.
Ja, aber wenn du andere Lösungen hast,
ja,
von denen du weißt, dass sie funktionieren und die dann, weil nach vorne hätt's ihn jetzt nicht gebraucht, wenn sie das spielen, was sie spielen sollen, dann brauchst du ihn nach vorne nicht, so nicht in dem Maße, wie er das gemacht hat.
Nee.
Und da reicht auch ein Clemens oder ein Lum.
Was glaubst du denn, warum Lum eigentlich im Moment nicht mehr spielt?
Das ist eine schwierige Frage. Ich kann das ja nur aus der Außenperspektive. Mhm. Und ich glaube halt wirklich, so ein Ding ist, dass Leitl halt an seinen Leuten einfach festhält. Ist nicht der einzige Grund.
Ja.
Aber du merkst es halt. Und er versucht jetzt irgendwie mit aller Macht Cesar. Oder vielleicht das, was du immer sagst, da wurden Versprechungen gemacht mit Vertrag und irgendwie muss er ihn jetzt zufriedenstellen oder bla bla, was weiß ich. Es versteht eigentlich keiner.
Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre, ne, dass man natürlich, weil man weiß, dass Eichhorn nicht bis 2036 zu halten ist, ne, dass man vielleicht auch versucht, noch so ein bisschen Zeit zu gewinnen, weil wenn du jetzt natürlich Bobo Lum da hinstellst und der natürlich möglicherweise vielleicht noch nicht da ganz das Niveau, aber auch eine ziemlich gute Pille da spielt, dass man dann vielleicht auch schon wieder Begehrlichkeiten oder auch dieses ganze Medienbohai, was du gerade eben schon über Eichhorn gesagt hast, ne, dass dann da irgendwie 384 Milliarden von Madrid irgendwie gefordert werden, um den sofort in die Champions League zu kaufen. Sowas hast du dann bei Bobo Lum möglicherweise auch sofort. Und damit man den eben nicht sofort medial verbrennt, weißt du, das könnte ich mir auch vorstellen. Das
ist aber höchstgradig dämlich.
Ja.
Das ist höchstgradig dämlich, weil dann spielt er nicht und sagt, ja, ich habe hier keine Perspektive, tschüss.
Genau, aber das haben wir ja schon häufiger mal bei Spielern gehabt, gerade bei Eigengewächsen, ne? Da waren vielleicht dann die Gründe andere, weil der jeweilige Trainer dem jeweiligen Spieler dann immer nichts zugetraut hat und die dann irgendwann gesagt haben, danke, ich möchte irgendwo anders hingehen. Ich meine, wir haben dieses Beispiel ja jetzt gerade auch mit Eitschberger, wo es ja jetzt auch irgendwie heißt, ja, vielleicht gibt es noch einen anderen Zweitligisten, wo er hingehen könnte und so weiter, ne? Das ist ja ein grundsätzliches Problem, finde ich, weil also ich weiß, dass da die grundsätzliche Meinung eine andere ist, aber bei Eitschberger habe ich noch nicht gesehen, dass der zu schlecht ist für diese Mannschaft, also wirklich nicht, auch nicht defensiv, wie es immer so schön heißt, ja, also hör mir ja auch andere Podcasts an, lesen mir ja auch die ganzen Artikel immer durch, es wird immer irgendwie, also der eine schreibt immer vom anderen
ab. Die haben alle keine Ahnung.
Und dann heißt es immer Eitschberger, ja, bringt dieses Niveau nicht mit und so, das ist ja völliger Blödsinn. Ey, guck doch da mal richtig hin. Der braucht Einsatzzeiten, der Junge. Und die kann er doch bei uns haben.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Wie soll er ohne Spielpraxis dieses Niveau erreichen?
Genau, so. Er bringt ein Gardemaß mit, der bringt das ganze Rüstzeug mit. Ja, natürlich ist der kein Vollbluttechniker, der da reihenweise denn auf der Außenbahn die Gegner schwindlig spielt. Ja, das war, aber der großgelobte Engländer Kenny war das auch nicht. Der konnte mit dem Ball auch nichts. Sorry, das so sagen zu müssen. Die Flanken von dem war auch scheiße. Die sind auch immer irgendwo bis in die Ostkurve geflogen. Das ist doch Quatsch, immer dann irgendwie da immer so einen Blödsinn zu erzählen. Ey, Eitschberger ist ein Eigengewächs. Der braucht Spielzeiten. Lass den doch da spielen. Der macht das nicht schlechter als alle anderen da.
Kleiner Ausflug. Ich habe mir von den Podcast des MDR, beziehungsweise der Sportredaktion des MDR angehört.
Ja.
Wie heißt er nochmal? Bleiben Sie dran, ich hab's gleich.
In der Ochsenschwanzsuppe.
Im Osten geht die Sonne auf, heißt er.
Ja.
So, und da haben sie über Erzgebirge Aue geredet. Erzgebirge Aue hat anscheinend vom letzten Spieltag den Torhüter gewechselt, weil die sind in akuter Abstiegsgefahr. Und dann hat dieser Torwart sehr gut gespielt, der Neue, bis er eine Flanke hat fallen lassen. Also er hat sie gefangen und hat sie dann wieder fallen lassen und gab ein Gegentor.
Ja.
Und daraufhin haben sämtliche Fans anscheinend gefordert, dass der sofort wieder raus muss und der andere wieder rein und bla bla. Ja. Ist genau der gleiche Schwachsinn.
Genau.
Du forderst immer, ach nee, die sind so scheiße, und dann spielt einer, macht einen Fehler. Ja, nee, der kann nix, der muss wieder raus.
Genau.
Es ist genau der gleiche, lass den Eitschberger einfach spielen. Ganz ehrlich, so beschissen, wie wir in letzter Zeit oft. Ja, für mich, wenn wir jetzt viermal in Folge unentschieden spielen, obwohl wir jedes Mal die komplett überlegene Mannschaft sind, ist das für mich beschissen. Punkt aus Ende.
Ja.
Kannst du auch Eitschberger spielen lassen.
Absolut richtig, bin komplett bei dir. Und wir werden heute noch ein Thema aufmachen, ne? Wir sprechen uns ja immer nicht ab. Es ist ja das Schöne an unserem Podcast, wir sprechen uns einfach überhaupt nicht ab, ne? Nur mal für euch da draußen, wie das hier so läuft. Null Vorbereitung.
Das ist ja sehr gut, dass ich 4 Dosen mit 13,5% extra gekauft habe.
Absolut richtig. Sag mir, wenn wir fertig mit dem Spiel sind und unserem wöchentlichen Ausblick, sag mir nochmal das Codewort Eitschberger, weil dann kann ich nämlich einen wunderbaren Bogen auf das Segment, was ich gerade im Kopf habe. Aber egal, ruf mir dann einfach nur Eitschberger rein. So.
Ja, also ich finde es einfach, also ja, aber wie gesagt, das ist nicht unser defensives Problem, ist eigentlich auch nicht das zentrale Mittelfeld das Problem. Es ist eigentlich vorne der Sturm das Problem. Also wenn Kownatzki scheint ja jetzt auch gerade irgendwie erst, ich weiß nicht, der kommt ja jetzt auch erst wieder aus seiner
Verletzung.
Was hatte der? Nee, Infekt hatte, glaube ich.
Infekt hatte der, war der nicht auch verletzt? Ach, weiß ich, ja.
Ja. Und irgendwie läuft es da vorne nicht an. Schuler vergibt mehr Hochkaräter, als dass er reinmacht. Entschuldigung, ist so.
Ja.
Gröning ist in dieser Liga leider nicht angekommen.
Ja.
Und Kownatzki fällt so oft aus.
Wobei bei Gröning ist es ja faktisch auch so, dass wir das ja von den wenigen Einsatzzeiten, die er hat, er hat ja am Anfang der Saison ein paar Mal öfter gespielt, da war der ja oft gar nicht so schlecht und hat ja auch ein paar Buden gemacht. Aber da, von dem hört man ja immer irgendwie, dass die Trainingsleistung, und gerade im Trainingslager war das alles nicht so dolle, ne? Mhm. Aber das kann man natürlich irgendwie von außen schwer beurteilen, ob das so ist oder nicht. Wenn er gespielt hat, fand ich ihn nicht schlechter als Schuler, aber okay.
Ja. Das Experiment mit Rehse vorne drin hat nicht funktioniert, weil ja, es hat in der Rückrunde funktioniert, jetzt haben sich alle drauf eingestellt. Sobald der vorne drinne steht, stehen ihm dann vier Verteidiger auf den Füßen, das funktioniert nicht.
Ja.
So, das heißt, was brauchen wir? Entweder einen gesunden Kownatzki oder noch einen Stürmer.
Oder einen Außenspieler, der ein bisschen wirbelt, wo wir wieder bei Dilrusun sind.
Ja, das bringt dir aber auch nichts, wenn du keinen hast, der die Tore reinmacht.
Ja, gut, das stimmt. Also, da hast du recht.
Wir brauchen einen, der zuverlässig, keine Ahnung, 10 Tore die Saison schießt oder sowas. Ja, also einen, der halt regelmäßig, wenn er alle drei Spiele einmal trifft, aber nicht einen, der da mal einen Doppelpack macht und dann 8 Spiele gar nichts.
Ja.
Das bringt dir nichts.
Naja, bin ich komplett bei dir. Es war auch, glaube ich, bei uns im Fanclub, im Chat, irgendwie wurde ja auch irgendwie geschrieben oder ging es auch schon darum, ob es das jetzt war. Und ich habe ja auch sonst viel auf den Social Networks gelesen. War es das jetzt so punktetechnisch und so weiter? Wir haben ja wieder mal ein bisschen Glück gehabt, weil ja alle anderen oder viele andere auch nicht wirklich gepunktet haben, ne? Also so unfassbar weit oder so unglaublich aussichtslos ist es ja jetzt noch nicht. Wir haben ja das Glück.
Sie erzählen uns seit 3 Saisons, dass es noch nie so einfach war, aufzusteigen. Irgendwie jetzt. Mhm. Das ist genauso wie dieses Jahr, es ist die geilste zweite Liga aller Zeiten.
Ja, ja.
Nee.
Ja, aber darauf wollte ich nicht hinaus, sondern.
Ich wollte nur rummalen.
Ja. Ich wollte nur darauf hinaus, dass wir ja jetzt aktuell. Wie viele Punkte hat Schalke momentan? Hast du die Tabelle gerade auf?
39, wir haben 30.
So, und zweiter ist aktuell.
Darmstadt mit 37, dritter ist Paderborn mit 36.
So, und das wie durch einen Wink des fußballerischen Schicksals sieht der Spielplan ja jetzt vor, dass wir als nächstes gegen Darmstadt, Elversberg, gut, dann kommt dazwischen der Pokal, Hannover und Paderborn spielen. Das heißt, wir haben ja jetzt am Stück 4 6 Punkte oder sogenannte 6-Punkte-Spiele. Heißt ja auch, wenn man den einen oder anderen davon schlägt, kommt man natürlich weiter nach oben wieder ran. Ne? Also was ich sagen will ist, der Drops ist ja noch nicht gelutscht. So, natürlich muss man jetzt anfangen, aber jetzt muss man auch wirklich mal anfangen, die Dinger zu ziehen.
Dieses ist alles schon gelaufen, ist völliger Bullshit, völliger Quatsch. Also braucht ihr ja nicht mit ankommen. Das Ding ist, wenn sie so weiterspielen, dann war's das.
Ja, das stimmt.
Weil wir immer nur Unentschieden holen, egal wie gut sie spielen, wenn wir immer nur Unentschieden holen, dann kannst du es vergessen.
Ja.
Wir hatten jetzt 2 Spiele gegen direkte Aufstiegskonkurrenten. Ja gut, KSC ist jetzt ein bisschen zurück, aber ich zähle die jetzt einfach nochmal großzügigerweise.
Ja, so eine Lauerstellung, genau.
Und wir waren beide Male komplett überlegen.
Ja, das also, stimmt auch.
Ja gut, erste Hälfte gegen KSC. Nee. Aber in der Gesamtsicht waren wir beide Male komplett überlegen. Wir haben einfach nur die Tore nicht gemacht.
Ja.
So, dann haben wir das Problem gefunden. Wenn sie weiterhin keine Tore machen, dann war es das mit dem Aufstieg. Wenn sie anfangen, Tore zu schießen, dann steigen wir auf. So einfach.
Ja, so, das ist schön zusammengefasst. Aber ja, so ist es. Ich bin mal gespannt jetzt, ne? Heimspiel gegen Darmstadt. Mhm. Wenn wir gegen die gewinnen sollten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da nochmal ein Ruck durchgeht, weil, ey, wir haben diese Saison schon eine Serie hingelegt, ne? Da haben wir auch nicht deutlich besser gespielt als jetzt. Nur, wie du es eben gerade schon gesagt hast, da haben wir halt aus diesen wenigen Chancen halt die Treffer auch gemacht. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt gegen KSC total wenig Chancen hatten. Wir hatten relativ viele, wir müssen die Dinger halt machen. Also, wäre doch der Ansatz, jetzt einfach Darmstadt aus dem Stadion zu fiedeln. Ein einfacher 1-0-Sieg würde mir ja persönlich schon reichen. Ist für mich auch eins der schönsten Fußballergebnisse, weil du vorne aus wenig dann definitiv den Dreier rausgeholt hast und hinten vor allem mit der Null eine überzeugende Defensivarbeit offenbar denn ja aufs Tableau gebracht hättest. Heißt auch, danach sind wir eigentlich schon wieder in Schlagweite. Also musst du jetzt gegen Darmstadt gewinnen, oder?
Wir sind 6 Punkte hinterm Dritten. Das ist alles noch so.
Gar nichts, eben.
Das Problem ist nur,
Die Erwartungshaltung außenrum ist das Problem.
Nein, ich meine nächsten Spieltag. Hm. Ja, die Erwartungshaltung sowieso. Ja, sie müssen halt einfach ein Tor schießen.
Ja.
So, Herr Thaner sind ja sowieso immer, ja, wir gewinnen jetzt im nächsten Spiel die Champions League oder ach, was soll der ganze Scheiß, lass abmelden und dann Kreisklasse.
Ja.
Beides völliger Schwachsinn, das wissen wir selber, wir sind da aber auch nicht ganz gefeit vor.
Wir sind ja Teil des Mikrokosmos, Hertha.
Ja, Problem ist jetzt, an den letzten beiden Spieltagen waren die Ergebnisse der anderen Mannschaften für uns.
Mhm.
Nächster Spieltag wird ein bisschen schwieriger, weil Hannover spielt in Magdeburg. Die haben jetzt gerade gegen Dü verloren. Ja, also da würde ich mal auf Hannover tippen. Die sind halt vor uns. Nürnberg empfängt zu Hause Münster. Nürnberg ist ja nur zwei Plätze in der Tabelle hinter uns. Da sitzt uns schon wieder im Nacken.
Mhm.
Gelsenkirchen darf nach Bochum. Da würde ich jetzt nicht auf Bochum tippen. Der KSC in Braunschweig wird gewinnen. Lautern Elversberg, die könnten sich gegenseitig Punkte klauen. Das glaube ich, das könnte ein Unentschieden geben.
Ja.
Was gut für uns wäre. Vor allem, wenn wir gewinnen. Ja, Düsseldorf empfängt Paderborn, Düsseldorf wird er verlieren. Also ist von den ganzen Mannschaften vor uns, es besteht eigentlich nur bei Lautern und Elversberg die Chance, dass die unentschieden spielen und dann quasi für uns.
Ja.
Die anderen werden gewinnen.
Ja.
Das heißt, wir müssen punkten.
Genau. 1000%. Wir müssen jetzt punkten. Wir müssen jetzt auch nicht nur ein Unentschieden holen, sondern jetzt müssen wir anfangen, die Dreier zu ziehen. Aber es ist alles im Bereich des Möglichen, weil die Mannschaft ist tendenziell gut. Ich finde schon, dass es grundsätzlich auch eine spielerische Weiterentwicklung gibt.
Ja, sie machen nur keine Tore.
Genau, bin ich komplett auf deiner Seite.
Und das nach einem Spiel, wo wir zwei Tore geschossen haben. Aber ja, sie schießen dann zwei Tore, holen dann einen Punkt und dann schießen sie drei Spiele wieder keine Tore.
Ja.
Bringt doch keinem was.
Genau. Ich glaube halt auch, um jetzt nochmal den Bogen, du müsstest jetzt Eitschberger reinrufen.
Eitschberger!
Um den Bogen jetzt nochmal darüber zu spannen, ne? An dem Kollegen, nicht Eitschberger, sondern Schuler, ne, sieht man ja auch so ein bisschen das Phänomen. In der Phase, wo es bei uns lief und wo ja alle sich sicher waren, dass wir aufsteigen, hat Schuler ja eigentlich verlässlich geknipst, ne? Seine 5 Tore hat er ja eigentlich alle relativ zeitnah in dieser Serie von, waren das 8 Spiele am Stück?
Ja, ja.
Genau. So, da hat er die ja eigentlich alle gezogen. Da hatte der halt auch Selbstvertrauen. Da lief es halt auch. Weil ich war, also, auch wenn ich es gerade so despektierlich vor 10 Minuten gesagt habe, ich verstehe nicht, wie jemand den ganzen Tag nichts anderes macht als Fußball spielen und dann 200-prozentige versiebt. Ja, das ist halt eine Kopfsache, weil ich glaube, physisch ist der dazu in der Lage, die Dinger zu knipsen. Der bringt ja alles mit, haben wir auch vor Monaten schon gesprochen, wie schnell der eigentlich ist. Und also, der kann schon. Das ist eine Kopfsache bei dem. Nicht nur bei dem, sondern ganz grundsätzlich. Wir haben letzte Woche über Dr. Peter Görlich gesprochen und sein fabulöses Interview in der Medienrunde aus dem Trainingslager heraus. Kannst du dich daran noch erinnern?
Jo.
Wo er von spezifischen sportpsychologischen Testverfahren erzählt hatte, die sie da jetzt angeleiert haben, zusammen mit, ich habe auch nachgeguckt, wie sie heißt, Paula Isringhausen, unsere Sportpsychologin, die er ja aus der Jugend jetzt hochgezogen hat zum Profikader. Ne? Ich glaube, der Mann hat möglicherweise erkannt, was das Hauptproblem ist. Wir sind ja bei Hertha. Lass uns mal die Rahmenbedingungen durchgehen. Hertha, alter Traditionsclub, große Stadt, wahnsinnig großes Medienaufkommen. Fans, die mit Herzblut dabei sind, extreme Verstärkereigenschaft, dass es tausende Fans gibt. Es sind ja nicht nur ein paar hundert, sondern es reden ja unglaublich viele Leute mit. Wir haben hier viele ehemalige Profis, die immer mit reinquatschen. Es ist ein riesen, wie sagt man so schon, eine riesen Echokammer, ne? Wo es den ganzen Tag nur rauf und runter geht. Wir beide quatschen den ganzen Tag darüber, ne? So. Es gibt ein psychologisches, also ein Phänomen aus der Sozialpsychologie. Hast du schon mal vom sogenannten Rosenthal-Effekt gehört?
Nein, tatsächlich nicht.
Das ist ganz spannend. Frag mich jetzt bitte nicht, wie ich darauf gestolpert bin, aber also, ich habe ja sowas in die Richtung ja tatsächlich mal studiert, ne? Und irgendwann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, ne? Der Rosenthal-Effekt beschreibt im Grunde genommen folgendes Phänomen, und zwar, dass Menschen handeln nicht nach ihren tatsächlichen Fähigkeiten, sondern die handeln vor allem nach dem, was sie für möglich halten, ne? Robert Rosenthal, das war ein Harvard-Psychologe, der hat sich das mal in so einer Testreihe zusammen mit einer Pädagogin und Schulleiterin, die hieß Jacobson, angeguckt und hat da allerlei Tests in den 60ern zugemacht. Und eine dieser drei großen Testreihen, die es da gab, haben sie eine Gruppe von Schülern genommen, haben den Lehrkräften, also haben die in zwei Gruppen aufgeteilt, ne? Haben den Lehrkräften der einen Gruppe erzählt, dass die alle ein außergewöhnliches Entwicklungspotenzial hätten, die Schüler, ne? Und dann hat man sich die Leistungen nach 8 Wochen angeguckt und hat festgestellt, dass die Leistung der Schüler, ne? Die vorher alle auf einem Niveau waren, ne? Aber die Leistung in dieser Testgruppe mit den angeblich, mit dem angeblichen außergewöhnlichen Entwicklungspotenzial tatsächlich um 30% gestiegen sind nach 8 Wochen. Und dann hat man sich gefragt, wieso, weshalb das so ist. Hat dann noch weitere Tests gemacht, auch noch mit Erwachsenen dann 1-2 Jahre später. Da hat man dann festgestellt, also ähnlicher Versuchsaufbau, ne? Hat man festgestellt, dass schon nach 40 Minuten bei den Erwachsenen die Hirnaktivität von den Testpersonen, denen man erzählt hat oder über die man erzählt hat, dass die ja ein deutlich höheres kognitives Leistungspotenzial haben, dass die Hirnaktivität nach 40 Minuten schon um 91% schneller war als in der Kontrollgruppe. Und dann hat man das Ganze tatsächlich auch noch auf Ratten übertragen, hat nur den Beobachtern erzählt, dass ein Teil der Ratten deutlich intelligenter wäre als die anderen Ratten. Natürlich waren es eigentlich genau die gleichen Ratten, ne? Und dann sind die Ratten tatsächlich, also die angeblich intelligenter sind, sind schneller aus dem Labyrinth rausgekommen. Das ist ein beeindruckendes Phänomen, oder nicht?
Ich lese daraus, Menschen sind Idioten und glauben alles, was man ihnen erzählt.
So ungefähr, ja. Du hast es sehr schön.
Vor allem, wenn man ihnen dabei auf die Schulter klopft.
Genau. Du hast das sehr schön zusammengefasst. Also der Rosenthal-Effekt, ne? Ich glaube, du kennst da wahrscheinlich, das kennst du ziemlich jeder, die Self-Fulfilling Prophecy. Das ist ein Teil davon, ne? Also, dass wenn du selber der Meinung bist, du bist der geilste Hecht, ne? Mhm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass du irgendwann auch einigermaßen erfolgreich sein wirst. Einfach, weil du es dir selber einredest. Aber das funktioniert im größeren Rahmen halt eben auch. Eben in diesem Rosenthal-Effekt. Also, wenn Leute außenrum, ne? Wenn du den einredest, derjenige ist ganz ein geiler Hecht, dann wird der plötzlich auf irgendeine absurde Art auch erfolgreicher werden. Das ganze Ding lässt, ja, es ist so, es ist völlig verrückt. Woran das nun im Detail liegt, ne, weiß man nicht so genau. Es ist nur messbar, dass es so ist. Vermutlich spielen da solche Sachen irgendwie mit rein, dass, was weiß ich, also jetzt bei den Ratten zum Beispiel, ne, dass die Leute, die diesen Versuchsaufbau begleitet haben, dass sie halt möglicherweise, ne, lieber zu den Ratten waren, die sie für intelligenter gehalten haben, dass sie vielleicht besser gefüttert haben, was auch immer, ne, solche Sachen sind das vermutlich eher. Oder dass man eben, dadurch, dass man schon eine Erwartungshaltung dann eben an die möglicherweise intelligenteren Schüler hat, dass man die dann vielleicht freundlicher bewertet, weißt du? Das spielt da sicherlich alles mit rein. Aber wie das nun ganz genau vonstatten geht, weiß man faktisch nicht. Was aber der Fall ist, wenn du das jetzt mal auf Hertha überträgst, ne? Dann ist es ja schon, dass du bei uns ja wahnsinnig viele, wie ich es gerade schon gemeint habe, sehr viele Verstärker hast. Und das zwar schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Wir alle, und die Spieler sind ja auch in diesem Mikrokosmos mit drin. Das heißt, wenn jetzt wir beide uns jede Woche über die aufregen, so wie sich jeder andere über die aufregt, ne, dann kriegen die das möglicherweise über 3 Ecken, was weiß ich, bei Insta, in Kommentarspalten oder wie auch immer ja auch mit. Heißt, das hat definitiv einen Effekt auf die. Kannst du mir noch folgen?
Ja, obwohl ich dir da vielleicht nicht zustimmen würde. Ich gehe eher von Gehirnwellen aus, aber okay.
Wie meinst du mit Gehirnwellen? Das klingt spannend.
Naja, wenn du jemandem erzählst, jemand anders wäre ganz toll, dann denkt der positiv über ihn, sendet Gehirnwellen aus und dadurch wird die Gehirnaktivität des Dritten dann verstärkt.
Macht das kann, total ja, das, genau, das ist natürlich schon ein bisschen, sagen wir mal, grenzwissenschaftlich oder spirituell auch. Oder vielleicht weiß man das einfach heute nicht so, dass es wirklich so funktioniert. Es gibt ja auch so diese Theorien von einem großen Bewusstsein oder einem großen Gehirn im Universum, wo wir quasi alle irgendwie über unsere Gehirne, als die arbeiten nur als Empfänger und wir sind alle miteinander darüber vernetzt. Solche Theorien gibt es ja auch, ne? Ist ja auch scheißegal, wie es funktioniert.
Ja, ja, aber du bist mir hier zu wissenschaftlich unterwegs. Ich wollte mal so ein bisschen alternative Fakten reinwerfen. Ansonsten fragen sich alle, was hier los ist.
Ach so, mit den vertauschten Rollen meinst du?
Ja, okay.
Gut, aber jetzt lass uns das bitte nochmal an Hertha durchkaspern, ne? Weil es muss ja am hinten raus, müssen wir ja auch dann irgendwie sagen, was wir daran bitte verändern müssen in Zukunft. Damit wir auch, weil guck mal, du hast ja auch dieses Phänomen, es ist zwar blöd, sich immer mit Bayern oder so zu vergleichen, aber faktisch bei denen, die haben ja dieses Mir-San-Mir-Prinzip, ne? Das drucken sie ja auch auf ihre Schals und wie auch immer und das glaubt da ja auch jeder. Das ist ja sicherlich ein Teil davon, diese ganze Identität, die dieser Verein hat, warum die auch so erfolgreich sind, ne? Weil die einfach alle daran glauben. Bei uns ist es ja faktisch so, alle gehen ja schon ins Stadion und denken, naja, weiß ich nicht, ob das heute was wird, ne? Also mal ganz vereinfacht gesagt. Und das ja auch schon seit Jahrzehnten. Wir meckern natürlich auch deshalb auch sehr viel schneller. Jedenfalls ist es so, der Trainer Leitl, ne? Mhm. Der sieht ja auch, dass wir alle irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung haben, ne? Was macht der Trainer natürlich als erstes? Er versucht natürlich die Mannschaft oder seine Trainingsinhalte so aufzubauen oder auch die strategischen Ausrichtungen im Spiel, dass ihm vor allem wichtig die Stabilität ist. Ne? Macht er ja auch, macht er. Er redet immer von der Stabilität, ne? Und dass man natürlich auch Geduld haben muss, weil wir ja so viele Umbrüche hatten, hat er ja auch gesagt, ne? So, wir Fans wollen allerdings immer irgendwie Dominanz und vor allem Siege haben, weil wir halt auch seit Jahrzehnten einfach schon die Schnauze voll haben. Und jetzt gerade die letzten 5 Jahre waren eine absolute Katastrophe, ne? Was denken denn dann die Spieler natürlich?
Kommt drauf an, um welchen Spieler das sich handelt. Entweder machen sie sehr viele Gedanken oder sehr, sehr wenige.
Genau. Aber im Konsens laufen die schon aufs Feld und denken sich erstmal, okay, bloß hier keinen Fehler machen. Also solche Spieler haben wir unter Garantie. Ich finde zum Beispiel Marton Dardai, ohne ihn persönlich zu kennen, dem würde ich das mal unterstellen, weil der oft solche Leistungen schon gezeigt hat. Der ist, finde ich, für diesen Rosenthal-Effekt scheint der sehr anfällig zu sein, ne? Also von außen betrachtet. Also wir haben da noch ein paar mehr so Spieler. Karbovnik würde ich so einschätzen. Also da gibt es schon einige so. Auf jeden Fall glaube ich, der Tenor ist schon so, ey, bloß hier keinen Fehler machen, ne? Weil der Druck von außen halt einfach sehr, sehr hoch ist. So, das ist halt letztendlich psychologisch totales Gift, weil du halt unklare Erwartungen hast und das zwangsläufig zu zögerlichen Entscheidungen führt. Weil die Spieler dann hat eben genau das, was du bei Seevolk gesehen hast, weil er dann eben dann so ein eigenartiges Anspiel auf Seguin bringt, der dann auch nicht so genau weiß, was er machen soll. Und hinten raus hast du dann genau diese Spielergebnisse, die wir jetzt haben. Man erwartet halt Stabilität, ne, vom Trainer vorgegeben, und was bekommst du? Mittelmaß. Das ist genau das, was bei uns passiert gerade.
Ja, weiß ich nicht, weil es wird ja schon mehr erwartet. Eigentlich.
Ja, mittlerweile, weil Leitl der erste Trainer ist, der natürlich irgendwie ganz grundsätzlich, ich sage auch nicht, dass der, also das ist jetzt ein blödes Beispiel, ne, weil wir den gerade als Trainer haben, wir hatten halt schon ganz andere Trainer, so, ne? Aber der verändert sich natürlich auch über die Zeit, die er jetzt da ist, so, und der weiß schon, dass welche Hebel er da ansetzen muss und dass er natürlich die Jungs auch eher fordern muss und weiß ja auch, dass um uns rum der Aufstieg erwartet wird, ne? Aber es ist schon so, dass der sehr häufig natürlich von Stabilität und Geduld erzählt. Also die ganze Wortwahl von ihm ist ja auch so. Was er sagt, der sagt ja auch häufig so, dass wir halt Fehler vermeiden müssen, anstatt dass er einfach sagt so, ey, wir müssen heute mal mutig spielen. Weißt du, was ich meine? Das spielt er ja alles mit rein.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Das ist, allerdings ist das dann halt nur die Vorgabe, die er bringt. Das ist
ja, genau, er ist nur ein Teil davon.
Ja, und der ist nur einer. Klar, ist ja der direkte Vorgesetzte, aber das ganze Umfeld erwartet ja was anderes.
Und da bin ich mir halt bei uns immer nicht so ganz sicher, ob das so ist. Ob das Ganze, ich glaube, da erwartet jeder was anderes. Also nochmal, wir Fans erwarten das absolute Maximum und viele erwarten ja auch schon die Enttäuschung. Das schwingt da ja schon mit rein, weißt du? Während aber dann, ich weiß nicht, was Kuchno zum Beispiel erwartet oder was da jeder im Trainingsstab oder sowas die erwarten. Haben die diese Anspruchshaltung, die Spiele gewinnen zu wollen? Das weiß, bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
Oh, jetzt machst du aber ein ganz großes
Fass. Ich weiß, dass es ein großes Fass ist. Ich glaube, dass das halt möglicherweise so ein ganz großes Problem bei uns allen im ganzen Verein vielleicht auch ist, weißt du? Und deshalb läuft das eben auch so, wie es läuft. Das ist ja nicht nur, dass wir jetzt kein Geld haben oder sonst irgendwie. Andere Vereine haben auch kein Geld. Das haben wir ja alles schon irgendwie über die ganzen letzten Monate oder Jahre alles schon durchgekaut.
Also du wolltest im Prinzip darauf hinaus, dass dieser Verein jahrzehntelang einfach nur ein Karnickelzüchterverein war und die Leute dann halt auch damit zufrieden sind, dass es ein Karnickelzüchterverein ist.
Möglicherweise ist es so, weil das halt ein psychologisches Phänomen ist, das dahinter eigentlich sich da so eingeschlichen hat. Ja, weil guck mal, weil deshalb meinte ich eben auch dieses Eitschberger-Ding, ne, als Codewort, ne. Der hat halt jetzt, der darf halt irgendwie, der hat am Anfang hat er mal gespielt, aber darf eigentlich nie so richtig spielen, so, ne. Der ist halt so ein ganz klassischer Fall für diesen Rosenthal-Effekt, weil der, wie soll denn der besser werden? Es geht ja nicht nur um diese Repetitions, also dass er irgendwie spielen darf und dann öfter mal rennt und passt und was auch immer, also fußballerische Sachen erlernt, sondern es geht ja vor allem auch darum, dass der sich denkt, ey, mein Trainer traut mir nicht. Dann geht der natürlich, die lasse ich gleich raus, deshalb geht der natürlich dann halt Eitschberger dann, wenn er dann spielt, halt weniger Risiko, macht eher Sicherheitspässe, weißt du? So. Und dann ab hinten raus steht dann so eine harmlose Leistung, so Hauptsache kein Fehler machen. Ja, und dann gibt es halt viele Fans, ne? Mich nehme ich da mal aus. habe ich ja vorhin schon gesagt, die dann halt sagen, ey, der will halt nicht oder der kann halt nicht, weißt du? Das ist ja alles irgendwo in der Birne begründet. So, ich lasse jetzt mal kurz die Katze raus, aber rede ruhig.
Ja, was soll ich dazu? Das ist ja kein härter, also erstmal ist ja kein härter spezifisches Phänomen. Das hast du ja überall. Und ja, das hatten wir auch schon öfter, dass das ganz offensichtlich so die Vereinskultur ist. Naja, wir haben das schon immer so gemacht, wir machen es weiter. Das ist im Prinzip eine deutsche Behörde.
Ja, genau.
Ja, also E-Mail, was, wieso, Fax reicht doch.
Ja.
So nach dem Motto. Ja, das hatten wir, ne, so, jetzt hattest du ja auch genau, wie du gesagt hast, letzte Woche mit dem Görlich, das alles ist da, es wird nur halt nicht benutzt, so wie es benutzt werden sollte.
Genau.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil da sind ja wirklich sehr viele Leute immer noch seit sehr vielen Jahren im Verein.
Ja.
Also, aber von uns Fans wird halt, das ist halt immer das Problem, es wird immer das Maximum erwartet, auch von den Medien, und man weiß eigentlich, dass das Maximum nicht erreicht werden kann.
Mhm.
Und dementsprechend gehen wir dann, ja, also eigentlich müssten sie ja so und so, aber schaffen sie ja sowieso nicht.
Ja, genau, genau. Und das ist nämlich, und das ist eben dieses psychologische Gift, von dem ich da spreche. Und das kommt halt schlussendlich bei den Spielern an. Also die lesen ja alle Insta und was auch immer. Und natürlich lesen die Kommentarspalten. Natürlich eigentlich auf der Suche nach Positiv-Meldungen oder Nachrichten, weil sie ja alle irgendwie, sag mal, wenn du im Rampenlicht bist, irgendwie, klar, gibt auch ein paar, die das nicht lesen, aber viele sind ja schon so, dass sie sagen so, ey, geil, die Leute mögen mich so. Man genießt das ja auch so, ne? Werfe ich denen ja nicht vor.
Ja, ist logisch,
aber
ist
die kriegen auf jeden Fall mit, was die Leute über sie denken. Und natürlich wirft das den einen oder anderen in innerliche Krisen, ob die das nun zugeben wollen oder nicht. Also ich finde zum Beispiel, wenn du mal, gerade so über die Saison, und deshalb bin ich eigentlich großer Fan von Leite, weil ich glaube, der weiß um diese Dinge. Der macht das schon grundsätzlich richtig. Der weiß, dass es solche Effekte gibt. Ob der das so benennen kann, weiß ich natürlich nicht. Aber er macht das irgendwie, versucht das zumindest richtig zu machen und nicht zu viele Fehler zu machen. Aber guck dir das mal an, wie unsere Saison losging, ne? Gerade die Abwehr so, ne? Da war ja wirklich immer so diese, gerade irgendwie dann mit Toni Leistner am Anfang und so. Klar, ich habe auch immer viel gemeckert und so, war ich auch nicht der Einzige und so. Immer so, ey, mach mal bitte keinen Fehler da hinten. So, wir haben immer so viele Gegentore unter Fiello gekriegt, weißt du? Die Ansage war, oder die Erwartung war, bitte keine Fehler machen, ja? Was haben die dann in der Folge gemacht? Ja, Logo, den Ball hinten rauskloppen, damit der Ball nicht so wenig bei ihnen ist. Dann gibt es ja keine Weiterentwicklung in dem Ganzen, wie sie dann spielen. Da passiert ja dann Folgendes, der Spielaufbau kann dann ja gar nicht stattfinden, weißt du, weil man ja schon gar keinen Spielaufbau erwartet bei denen, weißt du, was ich meine? Das ist genau dieser Rosenthal-Effekt. Der hat ja im Übrigen noch dieser Rosenthal-Effekt, der kann ja ins Negative umschlagen, dann nennt man den Golem-Effekt. Und das hast du denn bei uns gesehen. Das hat aber Leitl, Gott sei Dank, mit Mijatovic haben sie ja hinten irgendwie rausgekriegt. Das heißt, der Spielaufbau ist ja mittlerweile da. Ne? Jetzt hast du aber, wir sind jetzt gerade halt bei diesem psychologischen Aufbau der ganzen Mannschaft. Ne? Es ist nur dieses kleine Teil, ich rede noch gar nicht über uns Fans. Ne? Sind sie jetzt gerade irgendwie dabei, im Mittelfeld irgendwie die Balance zu halten. Das hast du jetzt gerade mit Sessa gehabt, ne, der dann eben vorne ist und nicht die Balance hält, weil er eigentlich auch mit nach hinten arbeiten muss. So, ja, was passiert dann? Sie spielen halt unglaublich viele Querpässe, was du letzte Woche schon gesagt hast, ne, mit dem Handballspiel. Ist halt total wenig Vertikalität. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich höre dir konzentriert zu. Ich versuche dir zu folgen.
Genau. Und dann spielen die halt irgendwie eigentlich ganz ambitioniert, also sagen wir mal zumindest ordentlich. Unsere Spiele sind dann irgendwie so in den letzten Wochen immer ganz ordentlich gewesen, ne? Aber halt keiner der Spieler ist dann so richtig prägend da geworden. Auch Reese halt nicht, weißt du? Der ist halt auch komplett reingefallen in diesen psychologischen Effekt so. Das ist ja, die dann
trauen sich alle nicht.
Genau, weil Kreativität halt auch überhaupt gar nicht mehr explizit erwartet wird, weißt du? Es erwartet keiner von ihnen, dass sie kreativ nach vorne sind.
Das weiß man nicht. Das ist halt so das Ding. Wir wissen halt nur, was nach außen dringt und was von uns kommt. Wir wissen nicht, was intern beim Training abläuft.
Das stimmt. Leitl, glaube ich, wird es dann erwarten. Weil nochmal, ich glaube, der kennt diese Mechanismen, die da greifen. Der wird das möglicherweise erwarten. Weil man sieht ja, finde ich, schon eine schleichende Verbesserung der Mannschaft. Aber wir alle außenrum und auch die Medien erwarten ja nichts. Wir erwarten keine Kreativität von denen. Wir sind ganz plump und sagen, gewinnen, aber gewinnen werden sie eh nicht. Weißt du? So, das kommt halt. Und dann spielt das spiegelt sich zurück zur Mannschaft dann. Das heißt, Leitl kämpft im Grunde genommen um das gegen die ganze Vereinskultur, also gegen diesen ganzen Effekt. Weißt du? Das ist völlig irre.
Gehe ich nicht mit.
Okay.
Weil gerade von Reese und auch von Cuisance erwarten die Leute schon Kunststückchen.
Mhm.
um das mal so zu nennen. Mhm. Beim Rest gebe ich dir recht, bei der restlichen Mannschaft, ja, müssen halt irgendwie gewinnen. Aber gerade bei Rese und halt auch bei Cuisance erwarten die schon, dass die
ja
auf einem anderen Niveau auch technisch spielen und dann das kreativ irgendwie lenken.
Ja.
Da tue ich ja auch.
Ja.
Ja? Ja, Croissant. Schöne Grüße.
Ja, klar.
Ja, ich glaube, das ist aber gar kein Widerspruch, weil gerade Croissant versucht es ja dann zu kreativ und dann noch ein Schnörkel und noch ein Schnörkel und noch ein Schnörkel.
Mhm.
Und Rese versucht dann immer irgendwie alles alleine.
Mhm.
Und läuft sich dann fest.
Ja.
Und ist dadurch null effektiv. Also
ja,
das ist, widerspricht gar nicht so dem. Die versuchen dann halt immer die Erwartung zu erfüllen und übererfüllen sie
ja
dann quasi.
Ja. Ja gut, aber das ist halt vielleicht dann auch, weil halt, wie gesagt, die interne Vorgabe des Trainers dann halt eben nochmal eine andere ist und wir die halt eben nicht mitkriegen. So, ne? Also man könnte sich jetzt halt auch irgendwie wieder die Frage stellen, irgendwie, also haben wir ja heute auch getan, so, ey Schuler, warum vergeigt der da zwei? So, ja, aber der Trainer sieht halt, okay, er will ihm halt den Leistungsschub geben, indem er ihn einfach weiterspielen lässt, obwohl er gerade nicht so gut ist. Das ist ja psychologisch richtig, ne? Aber wir auf der Tribüne oder in der Fankurve, wir meckern halt über den und sagen immer, ey, der kann nix. So, weißt du? Und dann tritt halt der gegenteilige Effekt ein. Das ist halt dieser Erwartungskonflikt, der da halt entsteht. Das heißt,
ja? Ja, aber das ist ja nix härter Exklusives. Das ist wirklich, das ja bei jedem Fall.
Ja, da hast du recht. Aber bei uns ist es so extrem, weil wir das schon seit Jahren, Jahrzehnten haben. Was also andere Vereine in so nicht haben, weil sie entweder ne, gar nicht so groß sind und gar nicht dieses Medienaufkommen haben und auch gar nicht die Fans darüber so sprechen. Also ich sag mal, in jetzt ganz krass, Elversberg ist super ruhig, da wirst du kaum Fans.
Ja, gut.
So, weißt du, was ich meine? So, aber auch gerade, guck mal, in der ersten Liga. Das sind ja ein Haufen Vereine, wo ja nicht so ein Medienbohai ist. Klar, da sind natürlich Vereine wie das Hoffenheim, wo vielleicht auch ein bisschen mehr Geld im Hintergrund ist, so, aber ey, im Grunde genommen tritt da gar kein großer Effekt ein, weil von außen ja kaum Input kommt, weil ja keiner da ist, der sich über irgendwas aufregen oder auch irgendwas erwarten kann.
Also, ja, aber zum Beispiel beim HSV würde ich dir da widersprechen.
Ja, aber die spielen ja genauso scheiße wie wir. Die sind jetzt nur zufällig gerade mal in der ersten Liga, aber die steigen ja auch wieder ab. Also die sind ja mit uns auf einem sportlichen Niveau.
Ja, aber ich meine, die sind halt, in dem Punkt sind die so wie wir.
Ja, ja, genau.
Und
sind alle großen, diese ganzen Traditionsclubs sind doch alle so wie wir.
Ja, ja, aber nee, weil du gerade sagtest, es hat sonst keiner diese Situation auch mit den
Medien. Ach so, ja.
Gerade Hamburg ist ja auch eine Medienstadt.
Genau, ja, ja.
Dass das in Gladbach zum Beispiel nicht so ist, weil die nicht diese extreme Medienlandschaft haben.
Mhm.
Okay, Gelsenkirchen ist, glaube ich, schon, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil wenn es da nicht läuft, dann wirst du ja quasi, also mit Glück schaffst du es noch lebend aus der Stadt raus.
Mhm.
Ja, ich will dir so im Prinzip gar nicht widersprechen, nur dass das so für uns so speziell ist, das glaube ich nicht.
Ja, nee, also gut, das habe ich vielleicht falsch ausgedrückt. Du hast komplett recht und das ist sicherlich so, dass diese typischen Traditionsschiffe, ne, wie wir oder eben, wie sie alle gerade auch Köln oder was auch immer so, ne, wir sitzen da irgendwie alle im gleichen Boot. Du hast halt irgendwie nicht so wirklich Erfolg in den letzten Jahren, du hast mal irgendwie so graduell oder punktuell mal immer irgendwie Erfolg, dann steigst halt mal auf oder steigst wieder ab, so, ne, aber oder gewinnst halt mal 3 Spiele am Stück oder wie wir jetzt halt mal 8, so, ne, aber es ist nicht so strukturell, ist halt kein Erfolg da und es kollidiert immer mit einer riesen Medienblase, einer riesen Fanbubble, wechselnden Personen auf der Geschäftsstelle oder im Trainerstab und auch wechselnden Spielern so, ne? Aber man kommt quasi als Spieler halt schon in so einen Kosmos rein, wo es halt einfach komplett dysfunktional ist und diese Effekte, diese psychologischen, da extrem greifen. Anders eben, sag ich mal, ne? Dortmund, Bayern, wie auch immer. Klar, man kann sich das einfach machen. Die haben alle mehr Geld, aber das ist nur die halbe Wahrheit so, ne? Die haben halt auch ein anderes Selbstverständnis und die Fans haben ein anderes Selbstverständnis. Klar meckern die auch mal, wenn die in der Champions League irgendwie im Achtelfinale schon ausscheiden, ne? Aber dieses strukturelle Gemecker ist da halt nicht so weit verbreitet wie bei uns, weil die alle sagen, ey, wir sind Dortmund, wir sind die Nummer 1 im Revier oder ey, wir sind Bayern, wir sind Mir San Mir oder wir sind die roten Bullen aus Leipzig, weißt du? Das ist halt nochmal was anderes. Und da greifen diese Effekte nicht so extrem wie bei uns. Das haben wir halt eben mit Schalke, mit dem HSV und mit diesen ganzen anderen, sorry, Katastrophenclubs, die es schon 3000 Jahre gibt, halt einfach leider gemein. Und das ist halt schwer, da rauszukommen. Und was das kann man halt da...
Der Fluch der Traditionsvereine.
Genau, Aber was kann man daran ändern? Ändern kann man im Grunde genommen, und da müssten wir uns vielleicht auch ändern, dass wir halt eben nicht ständig am Meckern sind, so blöd wie es ist, sondern dass wir halt eben auch sagen, okay, Schula, gut, hat halt jetzt eben zwei hundertprozentige vergeigt, so der Affe, das dürfen wir halt wahrscheinlich nicht sagen, sondern einfach sagen, ey, der Junge zeigt wenigstens, dass er in diese Situation kommt über seine Schnelligkeit. Andere Spieler in anderen Vereinen würden gar nicht in diese Situation kommen. Weißt du, das ist jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Ich glaube, man muss da insgesamt umdenken und eher so sagen, so ey, wir hauen hier sowieso alle weg. Und das auch einfach weiter behaupten, selbst wenn wir es gerade nicht tun. Ich glaube, das ist der Schlüssel dazu. Und da das auf allen Ebenen.
Die Landung deiner Aliens für
wahrscheinlicher. Ja, du hast recht. Ja. Wahrscheinlich
wird niemals passieren.
Naja, so.
Gerade nicht in Berlin, weil Berliner Volkssport ist Motzen und Meckern.
Absolut richtig, aber solange das der Bürgermeister in Berlin, der, wie heißt der Golfer noch?
Nee, Tennis.
Ach, Tennis war es, genau. Wie heißt der Tennisspieler noch? Herr. Kommen wir nicht drauf.
Wegner.
Ja, so, danke. Solange der die Mentalität der Berliner nicht rauskriegt, solange wird Hertha weiter so spielen, befürchte ich. Naja. War ein kleiner Ausflug in den Rosenthal-Effekt. Ich fand das irgendwie spannend, weil man kann also.
Kleiner Ausflug? Wir haben darüber länger geredet
als. Ja, ich glaube auch. Das ist jetzt total doof, weil wir können jetzt leider, glaube ich, von der Zeit her, können wir gar nicht mehr über mein absolutes Lieblingsthema aktuell sprechen, über das Dschungelcamp. Dann müssen wir eine Extra-Folge machen, David. Nächste Woche springen wir nur übers Dschungelcamp.
Nein.
Hast du jetzt irgendwas davon schon geguckt?
Nein.
Du solltest da mal, ey, David, nur ganz kurz, ne? Da passieren so viele geile Sachen. Ey, da hat schon jemand eine Hanswildspinne mit Brutsacke gegessen. Und zwar freiwillig. Wer macht denn sowas? Das ist völlig irre. So, dann Gil Oferim, dein alter Freund Gil Oferim, ne? Der setzt sich jetzt da rein und sagt, er kann über die Judensternenkette, über den ganzen Vorfall kann er nicht sprechen, weil er eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben hätte. Das finde ich auch so geil, weißt du? Irgendwie hatte ich den Eindruck, in dieser Gerichtsverhandlung, die es da gab, ist das ja ein bisschen anders gelaufen. Aber er kann jetzt irgendwie, er darf angeblich nichts sagen. Völliger Blödsinn. Ist auch krass. Dann Hardy Krüger war schwerer Rotweinalkoholiker. Der hat auf der Höhe seines alkoholischen Schaffens hat er 7 Rotweinflaschen gesoffen. Das ist auch hart.
Das Gefühl kann ich manchmal nachvollziehen.
Ja, oder Steffen Dürr. Also die Leute, da gibt's ja immer so diesen Einzug, ne? Und dann kommen die Parkranger und dann müssen die Leute sich da quasi nackig machen und zeigen, dass sie halt nichts reinschmuggeln, was sie nicht haben dürfen, weil jeder darf halt nur 2 so Luxusartikel haben, ne? Steffen Dürr hat ein Haarband zwischen den Arschbacken versucht reinzuschmuggeln. Das ist das ist sensationell. Und der hat nicht mal lange Haare, ne? Also wofür dieses Haarband? Das fand ich auch schon ganz geil. Also es passieren wirklich unglaubliche Dinge da im Dschungel. Du musst das wirklich angucken. Es ist, also ich finde das gewaltigste, größte Camp jetzt im 19. Jahr, das jemals da war. Wirklich, ich genieße jede Sekunde abzüglich der Werbepausen. Ansonsten ist es wirklich richtig, richtig geil. Ich bin großer Fan von Ariel, der Meerjungfrau. Die ist erst 22 Jahre alt. Die ist viel jünger als alle anderen da drin. Bin großer Fan, weil sie die allergrößte Brandstifterin überhaupt ist. Also wenn demnächst irgendwo auf der Welt ein Feuer aufgeht und irgendwas Großes verbrennt, so Notre Dame oder sowas wieder in Flammen aufgeht, dann weiß ich, dass es Ariel ist. Naja, gut. Aber wenn du mit mir darüber nicht sprechen willst, David, dann tun wir das nächste Woche in aller Ausführlichkeit. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Tag.
Warum?
Euch da draußen auch. Wir gewinnen auf jeden Fall diese 6-Punkte-Spiele, ne? Die holen wir alle. Wir werden alle 6-Punkte-Spiele gewinnen. Und Schula muss durchspielen, definitiv. Schula muss durchspielen, Eitschberger muss durchspielen. Habt ihr bei mir zuerst gehört, ich mache jetzt auf jeden Fall Rosenthal-Effekt. Und wer nicht dabei ist, der ist ein Golem. Kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf. Grüßt mir die Außerirdischen und ha-ho-he.
Und ihr fragt euch alle, warum ich Alkohol trinke. gegen Darmstadt bin ich nicht dabei. Ich bin dann erst wieder in Elversberg. Für die Leute, die mir alle ein Bier ausgeben wollen. Und ich weiß, dass ihr das alle wollt. Alle. Das ist eure staatsbürgerliche Pflicht. Und ja, wir sehen uns dann im Saarland. Ich glaube, ich Saarland, war. Das ist Saarland. Keine Ahnung. Ich penne in Saarbrücken. Ich glaube, in Elversberg gibt es nicht mal ein Hotel. Hau hier, bis dann. Ciao.
Kennst du Melanie C? Die hat den Dschungelcamp-Song gemacht. Der nennt sich Sweat. Der geht so. 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. I'll make you sweat. I'll make you sweat.
jetzt auch bis nächste Woche.
Das ist das Geräusch, wie ich gerade sterbe.